Was für ein Trost, dass wir nicht so zu bleiben brauchen, wie wir sind. Wir kommen alle aus einer vollen Woche und wenn es Ihnen so geht wie mir, dann kommen wir heute Abend auch alle hier zusammen mit Dingen, die uns in den zurückliegenden Tagen nicht gelungen sind, wo wir schuldig geworden sind, wo wir hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückgeblieben sind. Und wahrscheinlich haben wir heute Abend auch alle ganz schön viel mitgebracht an Sorgen, an Traurigkeit. Und das ist schön, dass wir das so gewiss singen dürfen, dass wir vor Gott nicht so zu bleiben brauchen, wie wir sind. Ich freue mich, dass ich diesen Gottesdienst mit Ihnen zusammen feiern darf, dass wir hier die Gemeinschaft unter Gottes Wort zusammen haben dürfen. Und das ist für mich ein Vorrecht, hier in Höben sein zu dürfen. Sie kennen mich nicht, aber es ist schon interessant, wie Gott segnet und wie sich so die Segensspuren entwickeln. Und da muss ich sagen, dass ich auch einiges an Segensspur hierher letztlich zurückverfolgen kann. Ich erinnere mich mindestens noch an eine Predigt und die drei Punkte von Bruder Eisler und da wären andere Beispiele zu nennen. Und so wirkt Gott. Und das wollen wir heute Abend auch ein wenig entdecken. Ich möchte Sie mitnehmen heute Abend. Ich möchte Sie mitnehmen auf einen Ausflug. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise an einen See in Israel, der See Tiberias. Ich möchte Sie mitnehmen an diesen See. Es ist, wenn wir uns das vorstellen können, früher Morgen. Nebel liegt über dem See. Und dort am See, am Ufer, steht Jesus. Und das lese ich uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an das Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, wir wollen dich bitten, dass du dich jetzt auch uns so offenbarst. Amen. Ich möchte Sie mitnehmen an diesen Morgen an den See. Ich möchte Sie mitnehmen in diese Begegnung mit Jesus hinein. Was für ein Morgen. Vielleicht ist es 4 Uhr früh. Wie gesagt, der Nebel liegt über dem Wasser und da auf dem See in dem Boot sind die 7 Jünger und sie fischen. Warum sind Petrus und seine Freunde am Fischen? Warum? Die Bibel sagt es uns nicht. Ich vermute, Petrus ist am Fischen, weil er, im Bild gesprochen, am Ende ist mit seinem Latein. Jesus hatte diesen Petrus einmal gerufen und gesagt, du sollst Menschenfischer werden. Und Petrus hatte versagt. Petrus hatte so viel vor. Petrus wollte alles für Jesus tun. Und nun hatte er versagt. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus und seine Freunde zusammensaßen und nicht wussten, was sie tun sollten. Und dann hat Petrus gesagt, Leute, das eine, das können wir noch. Das wollen wir tun, das, was wir gelernt haben. Wir wollen fischen gehen. Das ist doch unser Beruf. Und dann versuchen sie, in das alte Leben wieder einzusteigen. Und dann schreibt Johannes hier in seinem Text im Evangelium, Kapitel 21, und in der Nacht fingen sie nichts. Die Bibel ist ein fantastisches Buch. In der Bibel, da kommen deine und meine Lebensgeschichte so ganz real vor. Manch einer von uns hier sitzt vielleicht heute Abend auch hier und denkt, Mensch, ich habe doch Gott mal erlebt. Ich war doch mal so nah dran. Und dann haben sich vielleicht Dinge in ihrem Leben ereignet und so ist man Stück für Stück weggekommen. Und da bleibt jetzt nur noch der Beruf und der Alltag. Und dann erleben wir das selbst in diesen Bereichen so oft, dass es gar nichts wird mit dem, was wir vorhaben. Und da möchte man sich vielleicht manchmal die Haare raufen, ich habe nicht mehr so viele, es kommt vom Raufen, und fragen, Gott, wo bist du eigentlich? Was ist denn jetzt los? Ich habe doch meine Hoffnung in dich gesetzt. Und dann sagt Johannes uns hier in diesem wunderbaren Bericht, und darum liebe ich die Bibel, weil sie unsere Lebenserfahrung in das Licht Gottes stellt. Dann sagt Johannes uns hier in seinem Bericht, wo Gott ist, wo ist er denn? Als es aber Morgen ward, stand Jesus am Ufer. Und das möchte ich Ihnen heute Abend zusprechen, auch für Ihre eigene Lebenssituation, wie es auch um Sie steht, mit den Schwierigkeiten, mit dem Versagen des Alltags, dass Jesus da ist und dass er das sieht. Und dass er die Jünger sieht an dem Morgen, wie sie rudern, wie sie gearbeitet haben, wie alles vergebens war. Und er steht da und wartet auf seine Jünger, die versagt haben und die es nicht geschafft haben. Was ist das für ein Gott, der so etwas tut? Ich möchte uns heute Abend diese Frage stellen. Was ist das für ein Gott? Und ich möchte heute Abend versuchen, 4 Antworten auf diese Frage zu geben. Was ist das für ein Gott, der am Ufer auf uns wartet? Was ist das für ein Gott, der für seine Jünger da ist, die versagt haben? Was ist das für ein Gott? Lesen Sie es nachher nochmal. Kapitel 21, Johannes. Der für seine Freunde das Frühstück macht. 4 Uhr früh. Das Kohlfeuer, die Fische, das Brot. Was ist das für ein Gott, der die, die es nicht geschafft haben, treffen möchte? Ich möchte heute Abend versuchen, 4 Antworten auf diese Frage zu geben. Was ist das für ein Gott? Petrus war so zuversichtlich. Und man könnte ja beim ersten Lesen von Johannes Kapitel 21 denken, da geht es um Petrus. Geht es ja auch. Aber eigentlich geht es um Gott und was er tut. Petrus hat so groß gesagt, ach, wenn dich alle verleugnen, ich nicht. Und da hatte Jesus ihn schon gewarnt, du wirst mich 3-mal verleugnen. Und Petrus hat gesagt, nein, Herr. Und dann verleugnet er Jesus 3-mal. Und dann wird Jesus vorbeigeführt und er kann noch einen Blick werfen auf Petrus. Und dann weint Petrus bitterlich. Und wahrscheinlich haben wir schon solche Situationen erlebt, wo wir auch bitterlich weinen und uns fragen, Herr, was ist denn jetzt? Und wo wir enttäuscht sind und wo wir zusammenbrechen unter der Not unseres Lebens. Ihr Lieben, was ist das für ein Gott, der uns in dieser Situation sucht und findet? Er findet den Petrus hier an diesem Morgen und die anderen Jünger. Er findet dich und er findet mich. Er findet die, die versagt haben. Was ist das für ein Gott? Meine erste Antwort: Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Wenn wir es falsch gemacht haben, wenn wir versagt haben, wenn wir vielleicht auch wie Petrus großspurige Zusagen gemacht haben und wenn es dann doch alles nicht klappt. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und bitte verzagen Sie jetzt nicht, wenn es Ihnen so geht wie mir. Ich glaube, wir dürfen auch sagen, er ist auch der Gott der 20. Chance und der 200. Chance. Zu ihm dürfen wir so kommen, wie wir sind und unsere Schuld bekennen. Und dann heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und heilt uns, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und noch ist die Zeit der Gnade. Gott der zweiten Chance. Und er war an diesem Morgen da für Simon. Unser Gott liebt Versager. Die Liste, die wir gehört haben, die habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Ein paar andere Namen. Abraham, Elia, David, Jona, Thomas, Petrus. Und da können wir unsere Namen einsetzen. Und diese Menschen haben versagt. Und Gott hat sie trotzdem gebraucht. Das ist ja das Evangelium, dass Gott mit dir und mit mir trotz unserer Brüche und Schwierigkeiten seine Gemeinde baut, sein Reich baut. Man könnte fast ein theologisches Argument versuchen und behaupten, ich habe es nicht geprüft, aber damit Gott uns gebrauchen kann, ich sage es mal so ungeschützt, ist es fast eine Voraussetzung, dass wir Versager sind. Jesus hat es mal so gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und dann hat Jesus am Ufer das Frühstück vorbereitet und es brennt ein Kohlenfeuer da. Wissen Sie, dass in der Bibel im Neuen Testament nur zweimal die Rede von einem Kohlenfeuer ist? Einmal ist hier. Kennen Sie die andere Stelle? Als Petrus im Innenhof war und sich am Feuer, am Kohlenfeuer wärmen wollte, das war der Moment, wo er Jesus verleugnete. Ich kann mir vorstellen, als Petrus das sah, dass es da bei ihm geklickt hat und dass er sich erinnert hat, Moment, das kommt mir bekannt vor. Und dann die Situation überhaupt hier, Petrus fischt und da kommt Jesus zu diesem Petrus, der fischt und der nichts gefangen hat. Und er spricht zu ihm und da machen sie diesen großen Fischzug. Und da kann es dem Petrus gedämmert haben, Moment, da war ich ja auch schon mal. So war die Berufung gewesen im Lukas-Evangelium Kapitel 5, wo Jesus ein Boot sucht, damit er zu dem Volk reden kann. Und dann sagt er den Jüngern, jetzt werft die Netze aus. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefangen und es war nichts. Aber auf dein Wort wollen wir es versuchen. Und das ist die Berufung von Petrus. Und jetzt ist er wieder da und vielleicht fragt er sich ganz bedrückt, wo bin ich nur gelandet? Wie ist das alles nur geworden? Und vielleicht sitzt heute Abend jemand hier und der sagt, Mensch, das habe ich doch schon mal erlebt. Ich habe doch mein Leben Jesus gegeben. Ich habe doch alles klar gemacht. Wie konnte denn das überhaupt so weit kommen? Und das ist gut, dass wir das wissen dürfen, nicht nur von diesem Wort, dass Jesus uns vergibt. Und er vergibt uns nicht nur einmal, sondern er vergibt uns wieder und wieder. Wir dürfen jeden Tag neu zu ihm kommen, am Abend unseren Tag vor ihm bereinigen. Und wenn wir diesen Text in Kapitel 21, Johannesevangelium, weiterlesen, dann entdecken wir, Jesus vergibt ja nicht nur. Und das ist für mich so tröstlich, dass Jesus nicht nur sagt, Manfred, die Schuld ist dir vergeben, sondern dass Jesus sogar sagt zu mir, und das sagt er auch zu dir, mit jemandem, der so falsch war wie ich, mit jemandem, der so Dinge gemacht hat wie ich, Jesus sagt, ich will dich sogar noch gebrauchen. Ich will dich segnen und du darfst ein Segen sein. Jesus führt nachher dieses Gespräch und sagt Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Jesus will Petrus gebrauchen. Er vergibt uns nicht nur, er gibt uns eine zweite Chance, er gibt uns eine Aufgabe. Die vergeudete Zeit, die vergeudeten Gelegenheiten, all die Chancen, die vorbeigezogen sind. Und Jesus sagt, ich will dir eine neue Gelegenheit geben. Er ist der Gott der zweiten Chance. Ein zweiter Gedanke. Was ist das für ein Gott? Es ist der Gott, der sich uns offenbart. Das ist toll hier in dem Text. Können Sie es vorstellen? Wie die Jünger da im Boot sitzen und wie plötzlich Johannes durch den Nebel zum Ufer schaut? Und wie er auf einmal erkennt, der da am Ufer steht, das ist doch der, mit dem wir durch das Land gezogen sind. Das ist doch der die Blinden geheilt hat. Das ist doch der Wind und Wellen geboten hat und dann wurden sie still. Das ist doch der den Tauben das Gehör zurückgeschenkt hat. Das ist doch der vor dem Grab Lazarus gestanden hat und gesagt hat, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus ist auferstanden und er sagt, es ist der Herr. Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie das nur so ganz unklar am Rande Ihres Lebens erkennen, in den Schwierigkeiten und in der Dunkelheit vielleicht mancher Depression, in der Sie stecken? Und dann scheint Gott so weit weg und dann hat man doch eine Ahnung. Und dann tut Johannes diesen wunderbaren Dienst. Und er wendet sich an Petrus und sagt, Petrus, das, was er gerade erst entdeckt hat, Petrus, am Ufer steht Jesus. Und das ist schön, wenn wir das einander sagen können. Wenn wir uns da gegenseitig helfen können und zurückbringen können zu diesem Jesus. Es ist der Herr. Und Petrus ist so begeistert und möchte zu Jesus. Und das ist jetzt erstaunlich. Ich wohne am Bodensee, ist sehr schön. Und wenn wir mit den Kindern baden gehen, dann haben wir normalerweise unsere Badesachen an, wenn wir im Sommer in den See gehen. Petrus macht es hier gerade umgekehrt. Er zieht sein Gewand an, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Warum? Warum macht er das? Weil Petrus nicht in der Badehose vor Jesus stehen möchte. Weil er sein Gewand anhaben möchte. Weil er weiß, der da am Ufer steht, das ist nicht mein Kumpel Jesus, sondern der da steht, das ist der Herr. Der Herr der Herrscher, der König der Könige. Unser Gott ist ein Gott, der sich uns offenbart in seiner ganzen Größe. Es ist nicht unser Kumpel, nicht der, mit dem wir Fußball spielen, sondern er ist der Herr, der diese Welt geschaffen hat, der unsere, dein Geschick und mein Geschick in seiner Hand hat und der alles zu einem guten Ende führen wird. Petrus weiß das. Warum weiß Petrus das? Weil er es gerade wieder erlebt hat. Wie dieser Gott in einem Moment die ganze Situation gewendet hat. Und auf einmal ist das Netz voller Fische, wo sie die ganze Nacht gearbeitet haben. 153. So viel Fisch, gerade so viel, dass Petrus versteht. Der da steht, das ist der Herr. Unser Gott ist ein Gott, der sich uns offenbart. Gott ist da. Gott ist auch da, am Ufer deines Lebens. Gott möchte sich auch dir ganz neu zeigen, dir ganz neu offenbaren. Gott kann das. In einer meiner letzten Gemeinden wurde ich in ein Hospiz gerufen zu einer alten Frau, die im Sterben lag. Ich kannte sie nicht. Liebe Geschwister aus der Gemeinde hatten mir Grüße mitgegeben. Und so habe ich dann diese Grüße gesagt und versucht, mich vorzustellen. Die Dame hat überhaupt nicht reagiert. Dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr ein Bibelwort vorlesen darf. Und sie hat wieder nicht reagiert. Und dann habe ich ihr den Psalm 23 vorgelesen. Und sie hat immer noch nicht reagiert. Und als ich dann zu der Stelle kam und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da hatte ich das Gefühl, dass ihre Seele aufhorchte, dass etwas in ihrem Gesicht mir zeigte, dass sie es verstanden hat. Wie kann das sein, wenn jemand im Sterben liegt und von Krankheit gezeichnet ist und gar nicht reagieren kann? Weil unser Gott ein Gott ist, der sich uns offenbart. Allen Widerständen zum Trotz, allen Schwierigkeiten und Nöten zum Trotz. Und das möchte ich dir auch zusprechen für deine Situation und für dein Leben. Das ist an Gott nicht vorbeigegangen, sondern er möchte sich auch dir ganz neu zeigen als der er ist, der Herr. Was ist das für ein Gott? Der Gott der zweiten Chance? Der Gott, der sich uns offenbart, und ein dritter Gedanke, der Gott, der uns liebt und der unsere Liebe erwartet. Das müssen Sie nachher mal lesen, dieses Gespräch im zweiten Teil von Johannes Kapitel 21. Da kommt Jesus noch dreimal auf den Petrus zu und fragt ihn dreimal, Simon Petrus, hast du mich lieb? Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Und das ist ein ganz interessantes Gespräch. Das müsste man mal auf Griechisch lesen. Das tue ich meistens auch nicht. Aber man kann so ein bisschen was entdecken. Im Griechischen gibt es vier Worte für Liebe. Und das spielt hier so ein bisschen eine Rolle. Ich möchte es mal versuchen zu übertragen. Jesus fragt Petrus: Petrus, hast du mich lieb, mehr als alles andere in der Welt, mit allem, was du bist? Ich habe Ihnen gesagt bei der Vorstellung, ich bin Ostfriese. Petrus, der antwortet hier wie so ein richtiger Ostfriese. Ganz trocken sagt er zu Jesus: Ja, Herr, ich mag dich. Du bist ein netter Kerl. Ich finde dich klasse. Und Jesus sagt: Nein, Petrus, das meinte ich nicht. Petrus, was ich meinte ist: Hast du mich lieb mit allem, was du bist? Und Petrus gebraucht wieder das andere Wort für Liebe, Phileo. Jesus gebraucht Agape. Und Petrus sagt: Du, Herr, ich mag dich. Du bist klasse. Ich schätze dich. Und dann dreht Jesus seine Frage um. Und dann fragt er mit dem Wort Phileo: Petrus, magst du mich? Bin ich nett? Findest du mich klasse? Und dann ist Petrus erschüttert. Und dann merkt er, das reicht ja nicht. Und dann kommt es aus ihm heraus: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich verleugnet habe. Du weißt, dass ich dich lieben möchte. Wie gut, wenn wir dahin kommen. Und das dürfen wir genauso wissen. Herr, du weißt auch über mein Leben alle Dinge, über dein Leben alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieben möchte. Und da kann ich mir vorstellen, dass Jesus gelächelt hat und den Petrus in den Arm genommen hat und gesagt: So ist es gut. So kommen wir weiter. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Der es liebt, wenn wir zu ihm zurückkommen. Der es liebt, wenn Verlorene zu ihm zurückkommen, um Buße und Vergebung zu empfangen. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Er will nicht verborgen bleiben. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Unser Gott ist ein Gott, der unsere Liebe erwartet und der uns liebt. Was für ein Gott. Ein letzter Gedanke. Unser Gott ist ein Gott, der Leben verändert. Simon wird Petrus. Der Verleugner wird der Bekenner. Wissen Sie, das sind schon schwierige Aufgaben, die ich habe als Missionsleiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche, wenn man dann in diesen Gebieten auf Christen trifft, die unter so großem Druck ihren Glauben leben. Das sind ja keine Helden. Wie kann das überhaupt sein? Und da muss ich oft an den Simon denken. Vor einer Magd ist er in die Knie gegangen und hat gesagt: Ich kenne Jesus nicht. Ich möchte verflucht sein, wenn ich Jesus kenne. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und dann in der Apostelgeschichte finden wir einen Petrus, den kennen wir gar nicht wieder. Und da steht er vor den Autoritäten seiner Zeit und sagt: Urteilt selbst, müssen wir euch gehorchen oder müssen wir nicht vielmehr Gott gehorchen? Da wird der Simon zum Petrus, der Verleugner wird zum Bekenner. Wie kann das sein? Weil unser Gott ein Gott ist, der Leben verändert, auch dein Leben verändern kann und mein Leben verändern kann. Unser Herr ändert nicht nur unser Leben, sondern unser Herr ändert die ganze Zielrichtung unseres Lebens. Pfarrer Wurmbrand, der Begründer der Hilfsaktion Märtyrerkirche, war 14 Jahre in Rumänien als Christ im Gefängnis. Und eines Tages kamen die Obrigkeiten in das Gefängnis und haben ihm angeboten: Wir lassen dich raus, du kannst deine Familie wiedersehen, du darfst Bischof werden, du kriegst alle Ehren und alles, was du brauchst. Und dann beschreibt er in seinen Büchern diesen Kampf, den er dort in der Nacht gekämpft hat. Die Freiheit, keine Schmerzen, keine Folter mehr, die Ehre, predigen können, Bischof sein dürfen. Und auf einmal spürt er diese Leere in seinem Herzen und er weiß, wenn er das tut, dann hat er Jesus nicht mehr. Und um nichts in der Welt will er diesen Jesus verlieren. Das ist das, was ich vorhin zu Ihnen gesagt habe in meiner eigenen ganz kleinen Erfahrung des Versagens und der Dunkelheit. Um nichts in der Welt möchte ich diesen Jesus verlieren. Jesus gibt unserem Leben eine ganz neue Ausrichtung. Das war das Zeugnis der jungen Frau. Ein junges Mädchen, gebildetes Mädchen, das sich vorbereiten möchte, um in dieses dunkle Land Nordkorea zu gehen, wo ihr Vater hingerichtet wurde, und den Menschen das Evangelium zu bringen. Wie kann das sein? Weil Gott Leben verändert und das Ziel unseres Lebens verändert. Ihr Lieben, das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir in den paar Jahren, die wir auf dieser Welt haben, das meiste an Angenehmen herausholen. Das Ziel unseres Lebens ist, dass wir in dieser Welt durch Gottes Gnade Frucht bringen dürfen und dass wir einmal bei Christus in seiner Welt sein dürfen. Das Beste für uns, das kommt erst noch. gibt eine Geschichte von einem Missionar, der 40 Jahre in Ostafrika gearbeitet hat. Und dann kam er nach den 40 Jahren zurück, war auf dem Schiff, fuhr nach Amerika und dann kam das Schiff in den Hafen langsam heran. Und der Missionar war ganz aufgeregt: Herr, was wird wohl meine Missionsgesellschaft mir für einen Empfang bereitet haben? Meine Gemeinde, was wird wohl sein? Und als das Schiff dann dem Hafen nahe ist, da sieht er Leute am Kai stehen und er sieht eine Blaskapelle und er sieht Banner und Luftballons und er ist ganz außer sich. Und dann merkt er ist natürlich nicht der einzige Passagier an Bord. Und Präsident Theodore Roosevelt war auch aus Afrika zurückgekommen von einer vierwöchigen Großwildjäger-Safari. Und die ganzen Leute waren da für Theodore Roosevelt. Und keiner war da für unseren Missionar. Und dann ging er in ein kleines Hotel, das er sich leisten konnte, und kniete abends nieder und sagte: Herr, was ist das jetzt? 40 Jahre habe ich dir in Afrika gedient. 40 Jahre. Und jetzt komme ich nach Hause und was ist das für ein Empfang, den du mir bereitest? Und dann ist es ihm, als würde Jesus zu ihm sagen: Mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Das Beste kommt noch. Unser Gott ist ein Gott, der unser Leben verändert und der das Ziel unseres Lebens verändert. Was für ein Gott. Er ist der Gott der zweiten Chance und vielleicht brauchst du das heute Abend. Diesen Neuanfang, das Zurückkommen zu Jesus, die Vergebung. Unser Gott ist ein Gott, der sich uns offenbart, der sich uns zeigt. Und vielleicht brauchst du das heute Abend, dass Gott sich dir ganz neu zeigt, dass du wieder sicher und gewiss deines Heils sein darfst. Und unser Gott ist ein Gott, der uns liebt und unsere Liebe verlangt. Vielleicht brauche ich das heute Abend. Dass mir plötzlich auffällt, dass mein Herz schon mal brennender war. In der Offenbarung lesen wir davon, dass die Liebe erkalten kann. Brauchst du so eine Erneuerung der Liebe? Unser Gott ist ein Gott, der Leben verändert. Und vielleicht ist das das, was du heute Abend brauchst. Dass Gott dein Leben verändert. Wir wollen gleich nach einem bisschen Instrumentalmusik und einem Lied und Zeit nehmen, diese Dinge vor Gott im Gebet zu klären. Aber bevor ich schließe, möchte ich noch sagen, was jetzt beginnt. Was jetzt beginnt, ist das größte Projekt und Abenteuer der Weltgeschichte. Diese sieben Leute sind der Grundstock einer Missionsbewegung, die die ganze Welt bis heute durchzieht. Fünf Jünger werden genannt und dann heißt es zwei andere Jünger. Da ist noch Platz für dich und für mich. Und Gott möchte uns einladen, dass wir uns einreihen in die, die seinen Namen in diese Welt hinaustragen. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden. Trotz aller unserer Fehler. Trotz unserer Schwachheit, trotz unseres Versagens, sagt uns die Bibel, dass Gott uns vergeben möchte und segnen möchte und zum Segen setzen möchte. Amen.